Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
So ein sehr starkes Gefühl von mir gewesen, diese Faszination dieser rätselhaften, schwierigen, sperrigen Texte. Das hat mich unheimlich interessiert. Manchmal sagt man so, read the room, ne? Also guck mal irgendwie, wie ist denn gerade die Stimmung im Raum? Das fällt mir eigentlich eher schwer. Also ich bin kein Beobachter eigentlich. Ich habe mich immer dafür interessiert, auch wie bringt man Philosophie mit anderen Disziplinen in den Dialog.
Hallo, Hanno Sauer, heute zu Gast im Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Hallo.
Herr Professor Dr. Sauer, Sie lehren Philosophie an der Universität in Utrecht, wo wir heute zu Besuch sind. Und es ist nicht mal Honigirndag, aber ich habe mich für Sie schick gemacht.
Sehr passend, wirklich.
Ja, schon.
Sieht gut aus.
Oder? Ne? Weil eben als ich im Badezimmer oder wie man hier jetzt korrekt sagen würde, mich frisch machen war, hat die Kollegin gleich gestaunt und mir ein Kompliment für das schöne Orange gemacht.
Ja, ja, sehr gut. Hier ist man auch stolz drauf, auf die Farbe.
Genau. Herr Sauer, Sie forschen und lehren, sage ich jetzt mal, zum Thema Moral. Wo praktizieren Sie denn täglich vernünftige Moral, so wie Sie das verstehen?
Alle Menschen machen das wirklich dauernd. Das fällt einem nicht so auf, weil das irgendwie so wie die Luft unter den Flügeln ist. Aber man könnte wirklich gar nichts machen, wir als Menschen gar nicht zusammenleben, wenn wir nicht uns im Großen und Ganzen auch an eigentlich ganz okay begründete Regeln halten würden. Wer wann redet in einem Gespräch oder wie man sich zu verhalten hat anderen gegenüber, das ist alles auch moralisch durchtränkt. Das ist auch gut so, sonst könnten wir gar nicht funktionieren. Wir haben ja jetzt nicht so wie andere Tiere so rigide genetische Instinkte und Programme, an denen wir uns irgendwie orientieren können, sondern wir können ja ein bisschen nachdenken darüber, wie wir uns verhalten. Die Kehrseite davon ist natürlich, dass wir uns auch falsch verhalten können und dass wir abweichen können von dem, was gut ist. Deswegen brauchen wir so ein bisschen wie so ein Normgerüst oder eben so eine Infrastruktur, die uns trägt. Und deswegen machen wir das alle jeden Tag. So jetzt so die gravierenden moralischen Entscheidungen, die heroischen Anstrengungen oder sowas in der Art oder die Selbstaufopferung, das machen wir natürlich selten, weil auch sich die Gelegenheit nicht so viel dafür bietet. Vielleicht, aber im Grunde genommen handeln wir ständig moralisch und wir merken es nur nicht.
Mhm. Und Sie ganz zuletzt heute?
Ganz zuletzt heute?
Bewusst, wo Sie überlegt haben, oh, mache ich das so oder so?
Es ist ein ganz triviales Beispiel. Nee, das vielleicht nicht, aber sowas wie jemandem dabei zu helfen, einen schweren Koffer aus dem Zug rauszuholen oder sowas in der Art. Das ist ja auch nicht unbedingt notwendig und wenn man es sein lässt, passiert auch nichts, aber ist trotzdem sinnvoll und wenn man es gemacht hat, fühlt man sich danach auch besser.
Mhm. Jetzt haben Sie sich ja nicht immer mit diesen Themen auseinandergesetzt. Aufgewachsen sind Sie in Großumstadt und da in der Schule hatten Sie nicht mal Ethik oder Philosophie.
Nee, überhaupt nicht.
Wann ist Ihnen das denn über den Weg gelaufen als Thema, dass Ihnen das Spaß macht, sich mit den Fragen zum Menschsein zu beschäftigen?
Also tatsächlich, in der Schule gab es das nicht, jedenfalls nicht als eigenes Schulfach. Ich habe Lehrer gehabt in Deutsch und Latein, die sehr daran interessiert waren. Aber das war, meine Eltern hatten eine nennenswerte Bibliothek, in denen standen auch die Jungs drin, Kant und Hegel und Heidegger und so weiter. Und das war bei uns immer auch ein Interesse, was bestanden hat und was auch ermutigt worden ist. Also das war, ist nie als was Schräges wahrgenommen worden, sondern so als was Legitimes und als ein echter Bildungsinhalt und was Interessantes. Und ansonsten habe ich schon irgendwie diese offenbar so eine Neigung zu schrägen Fragen irgendwie immer schon gehabt. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass mich das immer interessiert hat. Ein bisschen das Abwegige, Makabere, Deviante, Ungewöhnliche und so weiter. Und diese Fragen wie, ja, warum soll man eigentlich überhaupt irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten? Oder wann geht eigentlich die Zeit los? Oder die Zeit überhaupt? Solche Fragen haben mich immer interessiert. Ich glaube, dass auch wahrscheinlich alle Menschen irgendein Grundinteresse an solchen Dingen haben. Aber manche Leute fangen dann an, ja, sich fast schon obsessiv damit zu beschäftigen. Und ich bin einer von denen, die dieses Virus infiziert hat. Und ich bin dann dabei geblieben und habe es auch nie bereut.
Also, sage ich jetzt mal so, die Teenager-Selbstfindung, wo man sich vielleicht diese Fragen stellt und den einen oder anderen
früher schon.
Klassiker vielleicht mal liest, früher schon. Mhm. Ja, nehmen Sie uns gerne mit, weil ich habe einen Zeitungsartikel in der Zeit über Sie gelesen. Den müssen Sie aber noch quasi als Interview in Ihrer Studentenzeit in Frankfurt gegeben haben. Mhm. dass in ihrer, oder in Düsseldorf vielmehr, dass sie ihr Regal getrennt haben, ihr Bücherregal. Mhm. Links stehen die alten Schinken, die Systemtheoretiker, wie sie sie nennen, und rechts das, was spannend ist.
Ja.
Wieso?
Ich hab mehrere Trennungen. Also ich habe eine Fiction-Non-Fiction-Trennung, also eine Romane und Belletristik-Seite. Das ist die linke Seite. Und dann rechts gibt es noch eine Non-Fiction, also Sachbuchseite im weitesten Sinne mit verschiedenen eigenen Trennungen nochmal. Also Klassiker, die einfach so in die Bibliothek reingehören und dann Sachen, die ich vielleicht, die vielleicht so ein bisschen die Geschichte der Philosophie abbilden. Da geht er mit den Vorsokratikern los und kommt dann irgendwann in die Gegenwart. Und dann noch ein paar andere Abschnitte, aktuelle Philosophie und so, aktuelle Psychologie oder Wissenschaften und so weiter und so weiter. Also da gibt's mehrere Trennungen bei mir. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe das auch mal umsortiert. Ich habe es einmal alphabetisch, glaube ich, gehabt, das Ganze. Aber es war eine Katastrophe. Ich brauche das irgendwie
warum
sachlich.
Warum ist es sachlich?
Ich kann mich nicht orientieren.
Sie gruppieren die Autoren richtig zu den Fragen, die die beackern. Ja. Und dann schauen Sie, wenn mich diese Frage umtreibt, dann gehe ich fach oben und hole die da raus.
Ich würde sonst nichts finden. Ich weiß aber, wenn ich ein Buch suche, dann weiß ich jetzt schon ungefähr, wo sozusagen der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsbereich von diesem Buch ist in meinem Regal. Und dann habe ich so sozusagen irgendwo unter den 50 Kandidaten hier muss das stehen und dann finde ich das auch, sonst würde ich gar nichts mehr finden. Mhm. Gut, alphabetisch findet man natürlich schon, aber das ist dann sehr mühsam und irgendwie unpraktisch, das zu machen. Aber ich muss das irgendwie so organisiert haben. Also einfach nach wann habe ich es gekauft sortieren, wäre mein Untergang.
Okay. Ich höre jetzt schon durch, Sie sind zumindest nicht in einem Arbeiterhaushalt wahrscheinlich groß geworden, sondern schon da, wo akademisch diskutiert und gelesen wurde. Das heißt, für Ihre Eltern war es auch immer eine schöne Sache. Die haben sich gedacht, Mensch, der Hanno geht in die Wissenschaft, das ist ein toller Weg für unser Kind.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Hört man immer wieder, dass die Wahl dieses Faches oder die Wahl dieser Interessen, Philosophie, ich habe auch noch Literatur studiert, dass das oft auf Unverständnis stößt, das hat auch seine Gründe natürlich, aber das war jedenfalls de facto bei uns zu Hause nicht so, sondern das ist immer sehr, sehr, sehr wertgeschätzt worden.
Ist es auch gefördert worden?
Ja, na klar, auf jeden Fall.
So weiß ich jetzt nicht, zur Kommunion, Konfirmation bekam man die Hesse-gebundene Ausgabe geschenkt?
Ja, ungefähr so. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ja, das ist immer sehr gefördert worden. Und gerade wenn man das studiert, dann ich habe alle möglichen Salzstreuer in sozusagen, die eigentlich so eine Büste von Sokrates sind und so weiter. Also Geschenke, die man bekommt, das sind da alles so ein bisschen in dem Philosophie-Thema drin. Also war schon sehr, sehr, sehr gefördert worden und war sehr präsent. Und was auch eine Sache war, die mich da sehr reingebracht hat, ist, ich habe mich immer dafür interessiert, wie Sprache funktioniert, Wortspiele und Witze oder Filme und so, oder solche Sachen. Ich habe immer so ein bisschen Interesse daran gehabt und auch ein Gefühl dafür, wie Sprache funktioniert. Und dann weiß ich noch, dass ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber vielleicht so 9, 10 Jahre alt oder sowas in der Art, habe ich mal auch in so gewisse Bücher reingeguckt, meinetwegen Sein und Zeit von Martin Heidegger oder sowas in der Art, und habe mir das angeguckt und ich habe festgestellt, das ist wie eine Rätselsprache, also wie eine Fremdsprache. Es war schon Deutsch erkennbar, aber man konnte überhaupt nichts verstehen. Es war wie eine Geheimsprache. Und ich weiß noch, dass mich das unheimlich fasziniert hat. Das war wie, wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte sowas wie das Gefühl, dass es da eine geheime Welt gibt, für die man eine besondere Sprache braucht, die man vielleicht sogar selbst machen muss. Das haben ja auch alle, also viele große Philosophen haben ja auch eine eigene Terminologie geprägt, was wir heute so benutzen wie Idee oder sowas oder Konzept. Das sind ja philosophische Begriffe, die von realen Menschen mal aus bestimmten Gründen so vorgeschlagen worden sind, um eine bestimmte Sache auf den Punkt zu bringen oder auf den Begriff zu bringen, die vorher noch niemand auf den Begriff gebracht hatte. Das fand ich unglaublich faszinierend. Einmal, dass das geht, dass es dafür offenbaren Bedarf gibt und dass ich auch nichts davon verstand. Und das hat mich fasziniert und auch provoziert irgendwie. Und ich wollte unbedingt wissen, was das ist. Ich wollte unbedingt wissen, was die sagen, schon als Kind, und habe eigentlich nur abgewartet, bis ich dann irgendwann alt genug war, zu sagen, so, jetzt werde ich mich damit ernsthaft beschäftigen und jetzt gehe ich auf eine Universität und jetzt werde ich das systematisch, ich muss das jetzt entschlüsseln, was da drin steht in diesen Büchern. Mhm. Und das ist so ein sehr starkes Gefühl von mir gewesen, diese Faszination dieser rätselhaften schwierigen, sperrigen Texte. Das hat mich unheimlich interessiert.
Sie sind ja dann an die Universität in Frankfurt erst
mal gegangen. Ich habe in Marburg angefangen und bin dann nach Frankfurt gewechselt.
Und in Frankfurt sind Sie dann Pauline Kleingeld begegnet?
Erstmal nicht. Mit Pauline Kleingeld bin ich begegnet erst in Leiden, als ich angefangen habe mit meiner Promotion. Ich habe, wie gesagt, in Marburg angefangen und habe dann die letzten, ich glaube, 2,5 Jahre an der Uni Frankfurt gemacht und habe auch da meinen Magister gemacht und bin dann erst in Leiden meiner späteren Doktormutter dann begegnet.
Inwiefern hat sie ihr Denken stimuliert und inspiriert?
Ah, sehr stark, sehr stark. Einmal, ich meine, ich habe mich immer auch dafür interessiert, Philosophie nicht nur zu machen, heute sagt man das manchmal aus dem Lehnstuhl. Also man setzt sich einfach hin, zündet sich vielleicht eine Pfeife an, sitzt am Kamin und denkt einfach über diese Fragen nach, die einen interessieren. Wie funktioniert das Denken und das Entscheiden und so weiter und so weiter. Sondern ich habe mich immer dafür interessiert, auch wie bringt man Philosophie mit anderen Disziplinen in den Dialog. Das kann Literatur sein, das können auch andere Wissenschaften sein, Biologie, Psychologie, Physik und so weiter und so weiter. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man eine bestimmte Art von Philosophie gerne machen möchte, zum Beispiel Wissenschaftstheorie, also wie funktioniert Wissenschaft und wie funktioniert wissenschaftliches Wissen, dann muss man eigentlich auch eine solide Ausbildung in wenigstens einer Wissenschaft haben. Ob das jetzt Physik ist oder Chemie oder Biologie, ist eigentlich ganz egal. Und bei Pauline Kleingeld in Leiden, die schon dann später nach Groningen gewechselt ist, wehte auch dieser Geist, der das auch sehr, sehr, sehr wichtig fand, dass man eben philosophische Fragen auch versucht, mit den besten aktuellen Theorien und Daten aus anderen Wissenschaften in Dialog zu bringen. Also wenn man sich überlegt, wie funktionieren denn menschliche Entscheidungen oder wie denken wir denn über unsere Werte nach oder wo kommen die her, dann kann man sich das nicht irgendwie ausdenken im Lehnstuhl, was ist der Ursprung unserer Werte, sondern muss man gucken, was sagen denn andere Disziplinen darüber, wie wir so als Tierart funktionieren oder als kulturelles Wesen, wie entsteht sozialer Wandel, wie funktioniert unsere Psyche und unser Geist. Und das war so sehr, sehr, sehr stark das Ethos so ein bisschen in dieser Forschungsgruppe, die wir dann dort gebildet haben. Und dabei bin ich auch sehr stark geblieben und heute mache ich es noch genauso. Das hat einen großen Einfluss auf mich gehabt.
Bevor wir noch mal kurz über das sprechen, was Sie aktuell machen und in der Zukunft auch vorhaben, eine Frage. Roman Köster war vor geraumer Zeit bei mir im Podcast auch zu Gast und er hat mit seinem Buch zum Thema Müll war 2024 für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Sie mit ihrem Buch zur Moral 2023. Und Roman Köster war auch in Frankfurt an der Uni. Und als ich ihn zu seiner Zeit nach Frankfurt befragt habe, hat er gesagt, man weint bei Frankfurt immer zweimal. Einmal, wenn man kommt und einmal, wenn man geht. Sie lachen.
Ja, ich glaube, da ist was dran. Es gibt ja auch verschiedene Kandidaten für die unterschätzteste Stadt Deutschlands. Mein Kandidat wäre Frankfurt. Ich glaube so ein bisschen, dass es gibt verschiedene Gründe, warum Frankfurt unterbewertet ist. Ich glaube, einmal glaubt jeder, Frankfurt zu kennen, weil jeder am Flughafen schon mal war. Also jeder traut sich ein Urteil zu. Normalerweise, wenn man noch nie in Rostock war, dann urteilt man nicht über Rostock. Aber jeder war schon mal garantiert in Frankfurt, in der Regel auch öfter schon mal. Und wenn man da mal in die Stadt reingekommen ist, dann hat man es vielleicht ins Bahnhofsviertel geschafft und da ist eigentlich sehr schön, auch sehr schön gelegen, aber so die eine oder andere etwas abweisendere, zwielichtigere Ecke gibt es ja doch auch noch. Also das präsentiert sich manchmal vielleicht nicht so, aber ich finde es eine fantastische Stadt und habe dort sehr, sehr gerne gelebt. Jetzt lebe ich in Düsseldorf auch sehr gerne, aber Frankfurt hat auch immer noch einen speziellen Platz in meiner Erinnerung und habe da sehr, sehr gelebt. Kann ich nur jedem empfehlen.
Und Sie tauchen auch ein in die Städte, in die Sie sind. Wenn ich das richtig gesehen habe, in Düsseldorf engagieren Sie sich auch in Ihrem Wohnhaus, wo Sie leben. Und Sie haben auch moralisch oder nicht oder welches Interesse auch immer einen Preis der Stadt gewonnen, weil Sie dieses Wohnhaus zusammen mit einem befreundeten Bauunternehmer einfach so begrünt haben, dass es ein Riesensprung ist für die Stadtentwicklung.
Also das stimmt. Das hat mein Freund, der Projektentwickler ist, der hat da 90% oder mehr von gemacht natürlich. Aber wir haben da gemeinsam vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und das dann so begrünt. Gab irgendwie so ein Förderprogramm von der Stadt und dann fanden die das ganz toll, was daraus geworden ist. Und ja, wir fühlen uns da sehr wohl. Es ist immer noch sehr schön grün.
Aber es zeigt auch so ein bisschen, da wo Sie ankommen oder das, wo Sie interessiert, da gehen Sie auch komplett rein.
Nicht immer, aber es kommt schon mal vor. Wenn mich was wirklich interessiert, dann schon. So wie zum Beispiel bei der Philosophie, da bin ich wirklich auch dran geblieben. Ich bin sonst so einer von den seriell Obsessiven. Das gibt ja manchmal so wie es seriell monogame Menschen gibt, die immer nur eine Beziehung haben, aber sozusagen eine nach der anderen. Gibt ja auch so einen seriell obsessiven Typen, der so alle 3, 4, 5 Jahre bestimmte Themen obsessiv verfolgt. So ist es bei mir ein bisschen auch. Eins von den, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind mit dem.
Wir sind darauf gekommen, dass wir gesagt haben, dass sie da so richtig einsteigen. Also sie kaufen ein Haus, da gibt es eine Chance, da gibt es eine Idee und dann ist das auch was für sie.
Genau,
es gibt das Thema in der Philosophie, sie schauen sich es an.
Ja.
Also sie haben Neugier, Ehrgeiz?
Ich glaube schon, ich finde immer ein neues Thema, ja. Ehrgeiz eigentlich gar nicht so sehr, würde ich sagen. Also ich mache die Dinge, die ich tue, eigentlich nicht so sehr. Vielleicht verstehe ich auch das Wort nicht richtig, aber nicht so sehr aus Ehrgeiz. Also da gibt es nicht irgendein Ziel, da will ich hin oder sowas in der Art, sondern es gibt bestimmte Dinge, die mich, gut, das ist auch sicherlich eine privilegierte Position, das so zu sagen, aber es gibt bestimmte Dinge, die interessieren mich, die möchte ich wissen oder sagen. Und wenn ich das tue und da kommt noch ein bisschen was Erfolgreiches bei raus, dann ist mir das recht. Aber das ist mehr oder weniger eine Art Kollateralvorteil, der dadurch entsteht.
Das ist eine Neugier.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Aber ich bin da sehr interessegetrieben und sehr so leidenschaftsgetrieben eigentlich. Das ist jetzt nicht... Ich vermute mal, das klingt vielleicht so ein bisschen böswillig, aber es gibt auch so ein paar Leute, auch in der Philosophie, bei denen hat man manchmal den Eindruck, die hätten auch was anderes machen können. Die sind mehr oder weniger, vielleicht hat dann der Betreuer der Magisterarbeit gesagt, hey, du könntest auch promovieren. Und dann haben die Leute schulterzuckend gesagt, na, dann mache ich das eben. Und sind dann dabei geblieben. So bin ich jedenfalls nicht. Also ich bin da wirklich, wirklich schon sehr mit vollem Herzen bei der Sache und habe eigentlich nie einen Plan B gehabt. Und nie eine richtige Alternative gesehen, als irgendwie an diesem intellektuellen Projekt irgendwie mitzuarbeiten. Ich hätte auch Romane schreiben können oder sowas. Das hätte mir auch gepasst. Aber ich musste da schon rein, aber aus Interesse. Nicht, glaube ich, aus Ehrgeiz eigentlich. Ich mache gerne Dinge gut und wenn's Erfolg hat, ist mir das sehr willkommen, aber aus Ehrgeiz jedenfalls nicht. Oder vielleicht belüge ich mich nur selbst sehr effektiv und es ist in Wirklichkeit Ehrgeiz. Das kann natürlich auch sein.
Dass Sie die Dinge sehr erfolgreich machen, zeigt es auch, dass schon wieder demnächst ein Buch von Ihnen erscheinen wird. Das ist angekündigt. Und zwar, da geht es um Status, um unten, um oben und um die Klasse. Aber bevor Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs dazu vielleicht noch ein bisschen was als Ausblick mitgeben können, erlauben Sie mir noch einmal die Frage für alle auch nochmal, die hier in Familien, mit Ehepartnern, mit Teenagern, mit Kindern, wie sie auch leben. Wie entwickeln denn die Menschen einen Willen über ihren Willen? Was können wir da positiv bewirken in unseren kleinen Lebensgemeinschaften?
Einen Willen über ihren Willen? Also
ich räume auf, obwohl ich eigentlich nicht will, aber es mir doch irgendwie meine Gemeinschaft hier gebietet.
Ja, es gibt auch eine populäre Theorie in der Philosophie, der Begriff eines mehrstufigen Willens entwickelt worden, also eines höherstufigen Willens. Es gibt ja sozusagen, es gibt Wünsche erster Ordnung und Wünsche zweiter Ordnung. Also Wünsche erster Ordnung wären die Sachen, die man will. Und Wünsche zweiter Ordnung sind die Wünsche, die sich mit den Wünschen betreffen, die Wünsche betreffen, die man gerne hätte. Also man kann ja zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel suchtkrank ist oder sowas in der Art, dann hat man ja einen bestimmten, vielleicht hat man bestimmte Wünsche zweiter Ordnung, dass man bestimmte Wünsche erster Ordnung nicht hätte. Nämlich zum Beispiel sich zu schaden mit irgendwelchen Substanzen oder sowas. Aber man kann vielleicht nicht aufhören. Also so kann man das ungefähr sehen. Das ist sicherlich auch eine Leistung, die von gewissen neuralen Strukturen geleistet wird. Also bestimmte Hirnregionen, die dafür zuständig sind, solche Exekutivfunktionen auszuüben. Das hat auch dann, manchmal sagt man, also eine ontogenetische Seite, heißt, das entwickelt sich irgendwann im Lauf des Lebens. Damit wird man nicht geboren. Mit den Strukturen vielleicht schon, aber dass sich das erstmal entwickelt und man das kompetent nutzen kann, das kommt auch dann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn man Kinder hat, dann sieht man, wie schwierig das auch ist, sozusagen Herr im eigenen Haus zu sein, mental, und bestimmte Formen der Entscheidungskompetenz und Willensstärke auch zu entwickeln. Kein Mensch löst das, glaube ich, je ganz perfekt für sich. Man hat immer auch so Taschen, in denen man sich fehlverhält oder willensschwach ist, die man sich vielleicht erlaubt und die man so ein bisschen unter Kontrolle halten muss, damit die nicht überhand werden und einen auffressen. Aber ja, so ein bisschen ist das ein Problem, was sich jedem eben stellt und was man irgendwie dann einigermaßen irgendwann gelöst kriegen muss.
Nachdem wir darüber jetzt gesprochen haben, wie Menschen den Willen über ihren eigenen Willen vielleicht entwickeln können, arbeiten Sie ja in Zukunft auch mit etwas, mit Signalen, die man nach außen sendet, um sich zu positionieren, vielleicht auch seinen Willen oder die Idee, die man von sich hat, zu positionieren in der Gesellschaft. Worum geht's bei Ihnen da?
Also dieses neue Buch wird Klasse heißen, das wird Ende 2025 erscheinen, im Herbst 2025. Und wenn man über Klasse und soziale Ungleichheit spricht, dann ist auch die Frage, wie entsteht das eigentlich? Und nicht nur, wie entsteht das, sondern warum bleibt das auch so hartnäckig erhalten und warum ist es so schwer, politisch was dagegen zu tun? Das sagt ja eigentlich jeder Politiker, sagt ja, wir wollen eine gerechtere, gleichere Gesellschaft, aber irgendwie gelingt das nicht. Also stecken die mit den Eliten unter einer Decke oder ein bisschen wahrscheinlich, aber woran liegt das eigentlich, dass das keinem gelingt, sozusagen politische Interventionen sich auszudenken, die wirklich dagegen funktionieren? Und das hängt eben auch damit zusammen, dass Klassenhierarchien, Statushierarchien mit Statussymbolen und sozialen Signalen, also Kommunikationsformen, welchen Geschmack man hat, welche Ästhetik man bevorzugt, welches kulturelle Wissen man hat, über welche sozialen Netzwerke man verfügt und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die mit informellen Kommunikationsströmen, also sogenannten sozialen Signalen oder auch Statussymbolen aufrechterhalten werden. Und deswegen ist es manchmal so schwer, da was gegen zu tun überhaupt, weil das sind ja Sachen, die einfach sich dem Zugriff von politischen Umverteilungsmaßnahmen zum Beispiel auch entziehen.
In Düsseldorf, wo Sie jetzt leben, manche wissen es vielleicht, lebt auch die größte Community Japans außerhalb Japan. Also in Düsseldorf gibt es so eine sogenannte Japan-Town. Ja. Da arbeitet man ja viel gesellschaftlich auch mit Status und Signalen. Waren Sie schon mal dort? Was haben Sie da beobachtet?
Ja, na klar, sehr oft. Sehr oft. Also die japanische Community in Düsseldorf, alle sind eigentlich sehr, sehr, sehr froh darüber, dass es das gibt. Das hat natürlich auch jede Menge angenehme Nebeneffekte. Kulturell einmal, es gibt einen schönen kleinen Park, der japanisch gestaltet ist. Kulinarisch merkt man das sehr stark, weil man wahrscheinlich in Düsseldorf so gut japanisch essen kann. Sicherlich besser als an jedem anderen Ort in Deutschland, wahrscheinlich besser als an jedem anderen Ort in Europa, Kontinentaleuropa vor allem. Das ist alles sehr, sehr, sehr angenehm. Aber die japanische Community, die sind ja auch sehr diskrete Leute. Und ich würde mir manchmal mehr Austausch wünschen eigentlich zwischen den japanischen Bürgern, die dort wohnen. Aber es sind eben sehr, sehr, sehr distanzierte Leute auch manchmal. Und deswegen ist so der sozusagen, es ist eher dann eben mehr Mosaik als Melting Pot. Also das vermischt sich nicht so sehr, sondern es ist mehr ein sehr, sehr, sehr produktives und angenehmes Nebeneinander, aber eben doch ein bisschen ein Nebeneinander.
Jemand, der die Philosophie so betreiben will wie Sie, rausgucken, schauen, was mit der Gesellschaft passiert, müssen Sie Menschen beobachten? Haben Sie ein bisschen einen Soziologen in sich?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich sehr booksmart. Ich glaube, ich habe eigentlich das meiste angelesen. Und nicht so, ich bin sozial gar nicht so klug. Oft habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten damit, bestimmte soziale Rituale zu verstehen oder mich zu motivieren, daran teilzunehmen oder andere Menschen zu lesen oder so ein bisschen, manchmal sagt man so, read the room, ne? Also guck mal irgendwie, wie ist denn gerade die Stimmung im Raum? Das fällt mir eigentlich eher schwer. Also ich bin kein Beobachter eigentlich.
Und dann hätte es zu den Büchern jemals eine andere Alternative gegeben? Was wäre, wenn Sie nicht Philosoph geworden wären?
Ja, dann hätte ich glaube, als allererstes hätte ich wahrscheinlich versucht, Romanautor zu werden. Das wäre so meine naheliegendste Alternative gewesen. Aber ansonsten, ich habe schon mal darüber nachgedacht, also welche Berufe hätte ich sonst irgendwie ausüben können. Und ich dachte, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich Koch geworden. Dann hätte ich wahrscheinlich versucht, auf einem guten, nicht auf dem allerhöchsten Niveau, das wäre mir zu nervig. Also ich glaube, so ab 2 Sternen wird es sehr anstrengend, glaube ich. Aber vielleicht wäre ich so in Richtung, ich will das richtig schön in Richtung 1 Stern lernen und dann machen. Das hätte mir, glaube ich, gut gefallen.
Dann drücke ich Ihnen die Daumen für Ihr nächstes Buch, wenn es kommt, dass es zu den 2 Sternen hochreicht. Hanno Sauer, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns.